Ich habe so erlebt, wie ich es eigentlich seit 89 jedes Jahr erlebe. Es ist eine permanente Krise. Und diese permanente Krise hat eigentlich einen Hauptgrund, nämlich die nicht erfolgte Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit. Das heißt vor allem die weiterhin fortbestehenden Machtkonzentrationen, die Oligarchie, die mafiösen Strukturen, all das hervorgegangen aus der alten kommunistischen Elite. Das hat das Land in eine wirklich primitive Plutokratie gebracht, die eigentlich fast alle Menschen, die in irgendeiner Weise Bildung haben, Hoffnung haben, aktiv sind, aus dem Lande vertrieben hat. Das Land ist ja enorm geschrumpft, wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren von knapp 9 Millionen auf etwas mehr als 6 Millionen. Und das, was wir heute sehen, ist einfach der letzte Punkt einer zunehmenden Verzweiflung. Das Land, vor allem in der Provinz, ist unfassbar arm. Also als ich danach Leuten hier Fotos gezeigt habe, konnten die meisten überhaupt nicht glauben, dass es so etwas innerhalb der EU gibt. Es ist eine Armut, die einen eher erinnert an Afrika oder an Indien.
So hieß es in einer Agenturmeldung auch vor kurzem, dass Bulgarien vor allem im ländlichen Raum aussehe, eigentlich wie ein Entwicklungsland. So haben Sie das auch gesehen.
Das hat bestimmte Gründe. Einer der Gründe ist natürlich, dass die kleinbäuerliche Struktur nach der Machtübernahme der Kommunisten völlig zerstört wurde. Auch dort gab es ja so etwas wie in der DDR, die LPGs. Das führte dazu, dass nach 89 zwar teilweise Land restituiert wurde, dass aber die meisten dieser einst enteigneten Bauern nicht die finanziellen Mittel hatten, profitabel zu wirtschaften. Das heißt, sie haben das Land dann verkauft und so führte es eigentlich zu einer Verödung der Provinz. Es gibt ganze Landesteile in Bulgarien, die unbewohnt wirken. Es gibt sehr, sehr viele, vor allem Dörfer, die aussterben, in denen man tatsächlich wie in einem düsteren Film nur noch drei alte Frauen leben sieht.
Jetzt haben Sie gerade von Plutokratie gesprochen als momentane Herrschaftsform in Bulgarien. Sie haben auch vor einigen Jahren einen sehr beeindruckenden Artikel über mafiöse Strukturen in Bulgarien veröffentlicht. Da ging es um die Herrschaft der DPS, der Partei der türkischen Minderheit in einer bestimmten Region. Wie zeigen sich diese mafiösen Strukturen?
Das hat damit zu tun, dass in Bulgarien es keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Mafia und Staat. Das heißt, es handelt sich bei dem, was wir Mafia nennen, nicht um eigenständige kriminelle Organisationen, die mal mit den staatlichen Institutionen, mal gegen sie kämpfen, wie anderswo, sondern der Staat ist die Mafia und umgekehrt. Das ist wirklich eine völlige Verschmelzung. Das zeigt sich darin, dass es in egal in welchem Bereich Sie hingucken, eine völlige Durchherrschung gibt einer kleinen Gruppe von Menschen, die mit verschiedenen Mitteln, die von Manipulationen bis hin zu Gewalt reichen, also die ganze Bandbreite von Einflussnahmen und Zwang und Nötigung, jenseits der Gesetze das machen, was sie machen wollen. Es gibt eigentlich keinen Rechtsstaat in Bulgarien, wenn sie auch im Land, wenn Leute sich beklagen, was ihnen widerfahren ist und wie sie sich nicht dagegen wehren können und man fragt dann, ja, könnte nicht vor Gericht gehen, lachen die Menschen meistens. Das Gerichtssystem ist auch durch und durch korrupt. Die Medien sind auch mehr oder weniger mit einigen wenigen Ausnahmen gleichgeschaltet. Und für diese Schieflage hat auch die EU eine große Mitschuld. Denn die EU hat damals Bulgarien aufgenommen, ohne die verschiedenen Ansprüche und die verschiedenen Vorleistungen wirklich einzufordern. Man hat ein Auge und teilweise zwei Augen zugemacht.
Was meinen Sie, woran das lag? Warum wurde, sonst ist das ja Praxis der EU hinzuschauen. Gibt es Rechtssicherheit? Gibt es Medienfreiheit? Gibt es Transparenz? Warum wurde darauf in Bulgarien, wie Sie sagen, überhaupt nicht geachtet?
Der ehemalige Außenminister Steinmeier hat mir in meinem persönlichen Gespräch gesagt, man habe angenommen, dass es besser sei, erst einmal Rumänien und Bulgarien innerhalb der EU zu haben, um sie dann mehr und besser beeinflussen zu können. Das heißt, das, was in meinem eigenen Haus wohnt, kann ich dann besser disziplinieren. Das hat sich als ein Fehlurteil, eine Illusion erwiesen. Man darf ja nicht vergessen, dass diese mafiösen Strukturen ja nicht national sind, sondern sie sind verflochten ganz, ganz stark mit den mafiösen Strukturen in Russland und auch international mit anderen. Das heißt, es ist nicht nur ein rein bulgarisches Problem.
Herr Trojanow, in der vergangenen Woche ist ja der Ministerpräsident Bojko Borissow zurückgetreten. Der soll in seiner vierjährigen Regierungszeit ein privates Millionenvermögen angehäuft haben. Wenn das so stimmt, heißt das, dass die Korruption, die mafiösen Verstrickungen bis in die Spitze des Staates reichen?
Ja, natürlich. Mein Bojko Borissow ist, das kann man nicht oft genug wiederholen, der ehemalige Bodyguard des bulgarischen Diktators Todor Živkov. Und das ist jemand, der auf der Hochschule der Staatssicherheit seine Ausbildung bekommen hat. Also insofern, und das ist bei sehr, sehr vielen der Menschen, die in der Politik sind. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, wie sie verstrickt sind. Es ist auch so, dass die großen Oligarchen diesen Protest jetzt teilweise finanzieren. Das ist sehr wichtig, weil sich das eigentlich seit 89 immer wieder wiederholt, dass diese mafiösen Strukturen sich auch einmischen bei allen Protestformen, um diese zu kontrollieren. Die stärkste außerparlamentarische Gruppe im Moment heißt Siwa, das heißt Kraft, wird von einer jungen Frau geleitet, die jetzt in der bulgarischen Presse als die Jeanne d'Arc Bulgariens tituliert wird. Und die werden finanziert von dem im Moment reichsten bulgarischen Oligarchen. Und so gibt es diese Querverbindungen immer wieder. Der Rücktritt, glaube ich, ist nicht so sehr irgendwelchen massiven Protesten geschuldet, denn die Proteste sind ja, wenn man es vergleicht mit zum Beispiel Ägypten oder Tunesien, zahlenmäßig noch nicht so dramatisch. Also es handelt sich um einige 10.000 Menschen. Es ist nicht so, dass man sagen müsste, der Druck der Straße hat zum Rücktritt gezwungen. Ich glaube eher, das ist eine absichtliche Strategie, um die Proteste jetzt ins Leere laufen zu lassen. Die haben jetzt eigentlich keinen Gegner, weil sie nicht so radikal sind, diese oligarchischen Strukturen in Frage zu stellen, sondern im Endeffekt dann sehr vage bleiben. Einerseits zum Beispiel gegen die Vergabe an Monopole an ausländische Konzerne protestieren, deswegen ja die hohen Strompreise. Andererseits aber nicht die nationalen Monopole angreifen.